Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Bislang 80 Infizierte nach Familienfeiern in Göttingen, mehr als 200 Ansteckungen im Rahmen eines Gottesdienstes in Frankfurt am Main, 60 Mitglieder eines Chores nach einer Probe im Berliner Dom positiv getestet. Aktuell stecken sich zwar vergleichsweise wenige Menschen pro Tag in Deutschland mit dem neuen Coronavirus an, aber die bekannten Fälle hängen oft zusammen. Superspreading nennt sich dieses Phänomen. Was das für die Dynamik der Pandemie und das Risiko einer zweiten Welle bedeutet, darüber spreche ich jetzt mit dem Wissenschaftsjournalisten Volkart Wildermuth, der aus dem Berliner Homeoffice zugeschaltet ist. Hallo Volkart. Zum Einstieg erstmal die Frage, was steckt genau hinter diesem Begriff Superspreading?
Also Superspreading, das heißt ja übersetzt Superverbreitung, davon spricht man, wenn sich eine Regel nicht einfach überall gleichmäßig ausbreitet, sondern wenn die Epidemie wirklich von einzelnen großen Ausbrüchen angetrieben wird.
Ist das denn ein ungewöhnliches Phänomen bei einer Epidemie?
Ja, dass bei einer großen Epidemie auch große Ausbrüche vorkommen, das ist erstmal nichts Besonderes, das kann einfach Zufall sein. Bei SARS-CoV-2 scheint aber mehr dahinter zu stecken und um das zu verstehen, müssen wir kurz mal Zahlenspiele betreiben. Diese Reproduktionszahl R, die ist jetzt ja bekannt, aktuell schwankt die so um den Wert von 1 und das heißt, die Epidemie läuft ungefähr auf gleichem Niveau weiter. Aber eine Epidemie kann bei gleichem R ganz verschieden aussehen und das versuchen Epidemiologen über eine zweite Zahl, Kappa oder den K-Faktor greifbar zu machen. Liegt K bei 1, dann geben alle Personen das Virus sozusagen mit gleicher Wahrscheinlichkeit weiter. R verteilt sich gleichmäßig über die Bevölkerung. Das war zum Beispiel bei der spanischen Grippe so. Die SARS-Epidemie 2003 sah ganz anders aus. Da waren die meisten Menschen Sackgassen für das Virus, haben es nicht weitergegeben. Aber es gab eben einzelne massive Ausbrüche. Und die durchschnittliche Reproduktionszahl, die hat sich in der Praxis sehr unterschiedlich auf die Menschen verteilt. SARS hatte so einen K-Faktor von 0,16 und bei dem neuen Coronavirus sind sich die Experten noch nicht einig, da schwanken die Schätzungen. Fest steht aber, bei SARS-CoV-2 spielt Superspreading eine wichtige Rolle. Ungefähr 80% aller Ansteckungen werden wohl nur von nur 10-20% der Infizierten angestoßen.
Heißt das denn, es gibt tatsächlich Superspreader, also Personen, einzelne Menschen, die deutlich ansteckender sind als andere?
Also es kann schon eine Rolle spielen, dass einer vielleicht besonders viele Viren bildet oder besonders laut spricht oder kaum Symptome entwickelt. Entscheidender als die Person ist aber die Situation. Also die Sumba-Klasse, die Chorprobe, Feiern wie in Ischgl, beengte Wohn- oder Arbeitsverhältnisse. Da wird auf begrenztem Raum laut gesprochen oder gesungen. Das heißt, viele Aerosole in der Luft. Da hocken die Leute eng aufeinander über eine Stunde oder länger in Räumen, in denen der Luftaustausch schlecht ist. Unter diesen Bedingungen kann man leicht verstehen, da ist eine Infektion einfach wahrscheinlicher. Und da kommt es gar nicht so auf die Person an. Da wird dann eben der Virus nicht nur an einen weitergegeben, sondern gleich an mehrere. Und wer sich da infiziert, hat eine statistische Wahrscheinlichkeit, dass dann seinerseits wieder so ein Superspreading-Ereignis passiert. Es können ganze Ketten davon entstehen. Also es geht gar nicht um die individuelle Schuld. Es bringt nichts zu sagen, lasst uns alle Superspreader wegsperren, dann ist es vorbei. Es kommt wirklich nicht auf das Individuum an, sondern auf die Situation. In Südkorea ist ein infizierter Mann durch die Bars gezogen, hat einen Ausbruch ausgelöst. Wenn er es nicht geworden wäre, wäre es vermutlich ein paar Tage später ein anderer Infizierter gewesen.
Lässt sich denn grundsätzlich gegen dieses Phänomen des Superspreadings etwas unternehmen, gegensteuern?
Ja, da gibt es nämlich eine gute Nachricht. Die Kehrseite ist ja, dass es viele Nicht-Spreader, viele Nicht-Verbreiter gibt. Das ist dann die Mehrheit. Und Christian Drosten hält das Superspreading geradezu für eine Chance. Wenn jemand einen positiven Test hat, fragt man ihm, warst du in so einer Superspreading-Situation? Und wenn der sagt, ja, ich war beim Sumba zum Beispiel, dann können alle Kontaktpersonen direkt unter Quarantäne gestellt werden und erst später getestet werden. Und damit kann man so einen Ausbruch viel schneller eindämmen. Japan ist mit dieser Strategie sehr gut gefahren.
Könnte das dann auch ein Ansatz sein oder eine Hilfe sein, um eine zweite Corona-Welle später im Jahr zu vermeiden?
Ja, in jedem Fall. Die meisten Experten gehen ja davon aus, dass so eine zweite Welle kommen wird. Das ist eine Frage der Jahreszeit. Wenn es kälter wird, haben Viren einfach bessere Verbreitungsmöglichkeiten. Von daher kann das im Herbst wieder Fahrt aufnehmen. An allem ändert sich dann ja auch unser Verhalten. Die Einschränkungen sind dann gelockert. Wir kommen wieder enger zusammen bei der Arbeit, in der Schule, in der Freizeit. Dann können eben wieder diese Superspreading-Situationen entstehen. Ob das aber einfach dann nur mehr Ausbrüche sind oder wirklich eine zweite Welle, die das Land lahmlegt, das hängt eben davon ab, ob wir schnell reagieren, gut vorbereitet sind, sagt Christian Drosten. Und auch der Bonner Virologe Hendrik Streeck glaubt, dass wir gut mit einer zweiten Welle klarkommen, wenn wir zum Beispiel Großveranstaltungen nicht wieder zulassen.
Welche Rolle spielen Superspreading-Ereignisse bei der Corona-Pandemie? Informationen dazu waren das von Volkart Wildermuth. Vielen Dank.